Also willkommen zum Podcast aus dem HDW. Heute Gast ist der Dani von Wattenwil. Er ist Schauspieler, Moderator, Schriftsteller und seit kurzem auch Theaterbesitzer. Ihm gehört zusammen mit Johannes Barth das Kulturhaus Hebsen zu Basel. Mein Name ist Michael Köhn. Herzlich willkommen, Dani, zum heutigen Podcast. Ich habe gerade gesagt, was du alles machst. Habe ich irgendetwas vergessen in dieser Aufzählung?
Ich glaube nicht, nein. Lebenskünstler vielleicht noch. Aber das ist mir mehr, das ist eine Einstellungsgeschichte.
Familienmensch vielleicht noch?
Familienmensch auch. Viel mehr, als viele das meinen, weil ich viel höre, dass die Leute sagen, du schaffst es so viel, du hast ja gar keine Zeit mehr für die Familie. Es geht immer noch mehr aus, als es ist. Und tatsächlich hat die Familie für mich einen hohen Stellenwert. Und ist der Mittelpunkt. Und lebt viel mehr Familie, als viele das meinen. Aber, und das muss ich auch noch dazu sagen, meine Frau will mir ja gar nicht so viel daheim haben. Also wenn ich zu viel daheim bin, dann schickt sie mich raus.
Aber es ist trotzdem ein Anker, die Familie, oder? Aber da kannst du Dampf abladen.
Total. So. Kannst normal sein, wirst wieder geerdet. Meine Frau ist selten um ein Wort verlegen, um mich auch wieder mal zurechtzuweisen. Auch wieder mal zu sagen, auch du, gell, musst auch ganz normal können leben. Und mein Sohn sowieso, oder? Das ist für mich sowieso der Mittelpunkt von meinem Leben. Und mein Wohnen poppen, gibt dir kein schönes Gefühl als die eigenen Kinder.
Aber passiert das manchmal, dass die Leute, ich sage, sie kennen sie aus dem Fernsehen vor allem oder auf der Bühne, dass sie kommen und sagen, sie sind ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe?
Ja, passiert ganz viel. Und zwar ist eine von den zentralen Aussagen, die immer kommt, und das wird immer so zwischen 11 und 12 Uhr zu oben sein, im Ausgang oder so, wenn die Leute sich ein bisschen etwas trauen, dann kommen sie zu mir und sagen, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast darf sagen, aber es ist ja eins zu eins authentisch, dass sie immer sagen, bist du gar nicht so ein ganz Arschloch, wie ich gemeint habe? Weil jeder denkt, ja, offenbar strahle ich das aus, eine gewisse Arroganz, und ich mache es nicht extra. Also ich hoffe, bist du nicht so, du kennst mich jetzt schon lange. Ich hoffe
nicht, dass ich arrogant bin. Nicht wirklich, nein.
Aber ich wirke offenbar einfach so, und dann merken sie plötzlich, das ist noch ein glatter Typ, mit dem kann man noch ganz lustige Partys feiern, und das ist nicht viel dran.
Oder kann es auch ein Schutzschild sein, also wo du dir vielleicht unbewusst sogar aufgebaut hast?
Nein,
also ich glaube, nicht, dass ich das unterstelle.
Nein, ich glaube, es ist einfach, ein Schutzschild kann man natürlich weit definieren. Bei mir ist es, glaube ich, einfach ein gewisses Selbstvertrauen, das ich habe. Das kann man mit Arroganz interpretieren. Und ich bin einer, der meint, ich kann alles. Sehr schnell seine Grenzen aber kennenlernen. Aber das kann vielleicht eben auslösen, dass man denkt, du, der ist wahnsinnig arrogant.
Aber hast du es gerne, wenn die Leute auf dich zukommen?
Ja, sehr. Weil das ist irgendwo auch der Dank für das, was ich mache. Und man muss nicht wollen, auch wenn es nur das regionale Fernsehen oder das regionale Radio ist oder im regionalen Theater, das wollen machen, ohne dass es eine Resonanz gibt. Und das ist für mich auch der Lohn. Egal in welcher Form. Und es ist natürlich hauptsächlich positiv, dass du mich jetzt da, es gibt mir jetzt noch gut Selbstvertrauen. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Aber schlussendlich, wenn die Leute auf dich zukommen und sagen, du bist doch der und der und der, dann hat man ja eben das, was man erlebt, auch quasi erreicht, dass man sagt, ja, ist ja schön, wenn die Leute das auch feststellen.
Du hast ein paar Mal regional gesagt, bei gewissen Begriffen. Ja. Ist das ein bewusster Entscheid? Hey, ja, ich bin hier daheim und ich will hier sein. Ja. Und Zürich lockt hier gar nicht groß. Ich sage jetzt Schweizer Fernsehen oder andere Geschichten.
Das ist wirklich ganz ein bewusster Entscheid. Selbstverständlich habe ich auch immer von einer grossen Karriere geträumt. Ja, Zürich, Hollywood natürlich. Oder? Und dann Oscar und weiss ich was für Preise abräumen. Aber um es realistisch wieder darstellen. Nein, ich habe das grosse Privileg und Glück gehabt, dass ich von Anfang an durfte Theater spielen, Radio machen und Fernsehen machen parallel. Alle Arbeitgeber, so wie du auch, haben das gegenseitig akzeptiert. Und das ist für mich ein grosses Privileg, das ich lebe, das ich auch als Privileg genieße, weil ich total abwechslungsreich arbeiten darf und meinen Alltag erleben. Und es hat Angebot gegeben von Zürich. Dort hat es aber immer das erste geheißen und dann gar nicht mehr außer das. Und das hat ich für eine ganz tolle Show gemacht, selbstverständlich, oder für eine Tagesschau, aber das sind so Angebote gewesen, wo wir müssen sagen, ja, das ist so eine typische Sendung, da musst du zuerst aufarbeiten und dann noch, und das ist mir nicht der Wert gewesen, und das meine ich gar nicht respektierlich. Sondern ich habe gesagt, hey, nein, ich gebe nicht das auf, was mich glücklich macht. Und mir macht das so glücklich. Und es ist nicht für mich das primäre Ziel, schweizweit oder noch weiter zu bekannt sein, sondern einfach das können zu leben, was mich glücklich macht.
Das ist so, wie du auch jetzt auf früher noch bezogen.
Ja.
Damit das einfach klar ist.
Ja, klar.
Ja, genau. Was macht eigentlich am meisten Spass, kann man das sagen, wenn du die Palette vor dir hast?
Oder Nein, es ist der Mix. Die Frage wird mir viel gestellt und mit dem muss ich mich immer wieder auseinandersetzen. Aber es ist ein bisschen mehr Aufwand, den ich habe, als vielleicht gegenüber einem anderen Job, für jemanden, wo nur eine Arbeitsstelle geht. Und mir macht wirklich alles gleich viel Spass und vor allem die Abwechslung macht es aus dem Mix. ich habe das grosse Privileg, dass ich darf eben beim Radio arbeiten, dann kann wieder gehen und dann zum Fernsehen kann und dann noch auf der Bühne stehen. Und das hat bei mir zwei grosse Vorteile. Zum einen, das sind ja exhibitionistische Briefe. Du hast nie Angst, verdrängt zu werden. Du magst anderen gönnen. Weil, wenn ich nur einen Job hätte, hätte ich wahrscheinlich eher noch Angst, wenn ein grosses Talent kommt, dass ich jetzt verdrängt werde. Das habe ich nicht. Ich mag das dem Talent sogar gönnen. Und man muss ja ganz offen sein, also das kommen immer sehr talentierte Leute. Und wenn jemand talentierter ist, ist er einfach talentiert. Da kannst du ja gar nichts dagegen machen. Aber das gibt mir nicht das komische Gefühl im Magen, sondern im Gegenteil, ich finde das immer lässig. Weil ich habe ja das andere auch noch, wo ich leben und machen darf. Und das tut sich sehr gut ergänzen. Und so bleibt man auch am Boden von der Tatsache. Und insofern mache ich alles sehr gerne.
Und weil es auch Spass macht, der Mix, kriegst du auch alles unter einen Hut?
Ja. Das hat viel mit dem zu tun, aber es hat auch mit einer gewissen Flexibilität von den Arbeitgebern zu tun. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, nach den 30 Jahren oder fast 30 Jahren, wenn ich das machen darf, kann man ein bisschen etwas zurückgeben mit einem gewissen Bekanntheitswert, den sie auch für sich nutzen. Aber andererseits ist immer noch die Flexibilität jeweils vom Arbeitgeber immer noch am vordersten Front, der dann entscheidet, ja, du darfst oder nicht. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Ja.
Wenn du jetzt zurückschaust, was sind die wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben, wo du sagst, hey, das ist der Punkt, wo so eine Weichenstellung war, wo ich sage, hey, gut, habe ich die genommen.
Ja.
Vielleicht wäre es auch anders gekommen und wäre auch zufrieden, aber das sind so die Momente gesehen.
Ja. Einer der wichtigsten Momente war, dass ich in Basel geblieben bin und dazu mal beim Radio Raurach, wie es noch geheissen hat, eine Stelle angenommen habe als freier Mitarbeiter in der Moderation und habe dort gerade die Schauspielschule abgeschlossen. Und das war die Zeit, wo gute Zeiten und schlechte Zeiten, so die Blütezeit hatte. Und alle Schauspielabgänger sind auf Deutschland. Aus der Schweiz, alle auf Deutschland. Weil sie haben unbedingt irgendwie dort dabei sein. Und die Chancen sind auch gut gesehen, dass man dort angenommen worden ist. Wenn auch vielleicht nur mal einmal oder so in einer Serie. Aber es ist dann vielleicht auch verlockend gewesen, dass man mal eine regelmäßige Stellenlage bekommt. Und ich habe dort gesagt, nein, ich bleibe in der Schweiz, weil ich den Radiojob bekommen habe. Wenn auch nur auf freier Basis. Aber gleichzeitig gerne auch am Theater arbeiten. Da war das Fernsehen noch nicht das Thema gewesen. Und habe durch das können meine Karriere noch so aufbauen. Weil das hat doppelte positive Ereignisse gehabt für mich. Das eine war, ich war der einzige Schauspieler in meinem Alter, der noch da war. Und in jedem Stück gibt es irgendwo den jugendlichen Liebhaber. Da gibt es einfach, das ist eine langweilige Rolle, aber da gibt es. Und ich bin dann einer der wenigen oder der einzige männliche Schauspieler gewesen, zwischen 20 und 25, der noch in der Schweiz verfügbar war. Und ich habe ein Rollenangebot bekommen en masse. Das war total lässig. Ich kann mit den tollsten Schweizer Schauspielern zusammenarbeiten. Immer in der Rolle vom jugendlichen Liebhaber oder vom jungen Liebhaber, oder, der da irgendwo dort auftaucht. Und zum anderen konnte ich schon Geld verdienen mit dem Radio. Und das war für mich eine wichtige Komponente gewesen. Und das war für mich so eine entscheidende Wegweisung gesehen, dass ich eben nicht ins Ausland gegangen bin, wie alle anderen, obwohl sie alle gesagt haben, das musst du jetzt machen, jetzt, wenn du jung bist und so, sondern dass ich da geblieben bin. Und das war so der Vorbereiter von dem, was ich heute mache.
Ist es heute immer noch so, dass die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler sagen, hey, wenn immer möglich, ab auf Deutschland, oder hat sich das geändert? Ja. Und der einheimische Markt ist doch ein bisschen...
Ja, der einheimische ist der Schauspielmarkt in der Schweiz, also zumindest der Filmschauspielermarkt, der ist ja sehr, sehr klein. Wirklich ganz, ganz klein. Also du musst wirklich auf Deutschland, wenn du etwas mehr erreichen möchtest. Österreich ist auch recht gross, was das anbelangt. Aber die haben nie auf die Schweiz gewartet. Also du musst dich schon durchsetzen. Oder? Das fällt bei der Sprache an, aber dann kommt auch noch dazu, dass du natürlich die Wege auf dich nehmen musst, relativ flexibel sein. Ist noch heute so. Obwohl sich jetzt viel da in der Schweizer Filmszene, ich kenne mich da aber nicht perfekt aus, weil ich habe wenig mit der Schweizer Filmszene zu tun gehabt. Aber ansonsten gibt es ja dann noch die Schauspielszene, aber das bleibt dann auch meistens regional. Oder? Entweder bist du in Basel, in Zürich, du bist in Lausanne, in Genf oder in welcher Großstadt auch immer und spielst dort deine Sachen. Also insofern ist das immer so geblieben.
Hey, das hat mit dem Dialekt noch zu tun. Also einheimisch jetzt, dass du sagst, wenn du in Basel spielst und die Stücke auf Dialekt sind, möchtest du nicht, ehrlich gesagt, nicht unbedingt der Zürcher, außer du brauchst für eine Rolle bewusst ein Zürcher.
Es ist ja so, also du wirst sehr nach dem Dialekt definiert. Und ich habe tatsächlich auch schon am Berner Theater in Zürich spielen und dort musste ich den Sohn von Inigo Gallo spielen, selig. Inigo Gallo war dazu mal ein ganz berühmter Schauspieler, sagt vielleicht anmöglichst noch jemandem etwas. Und dann musste ich seinen Sohn spielen und Zürichdeutsch schwätzen. Und ich weiss noch, mein erster Satz war, Papa, kannst du den Radio nicht leiser machen? Es ist so kein Blut da rein. Und ich musste alles auf Zürichdeutsch sagen. Und ich weiss noch, meine Eltern sind dort ein Stück schauen, haben das aber nicht gewusst. Sie sind total schockiert gewesen, dass ich das ganze Stück auf Zürichdeutsch geschwätzt habe. Aber eben, wir mussten wandeln, weil als Basler wäre es nicht gegangen. Oder? Weil einerseits kannst du nicht der Sohn sein von einem Zürcher und Baseldeutsch schwätzen. Das gibt es höchst selten. Kann es geben, aber gibt es selten. Und das andere war, ja, du willst dich auch anpassen. Als Basler hast du ja nicht unbedingt die besten Voraussetzungen in Zürich.
Und Film selber, du hast vorhin gesagt, ja, ab und zu, aber richtig Film hast du gar nicht
gemacht. Habe ich nie wollen. Gemacht. Nicht einmal nicht wollen, sondern in erster Linie, ich habe wenig Angebot, was das anbelangt, bekommen. Und ich habe es ein, zweimal dürfen machen, in kleineren Rollen. Aber, und darum habe ich mich auch nicht von diesem Weg wollen entscheiden, wenn er mir dann gegeben worden wäre. Das ist ja dann immer noch etwas, was dann in den Sternen steht. Weil Film absorbiert extrem. Film bedeutet, dass du eine sehr intensive Zeit hast, über 3-4 Monate an einem Ort, ich rede jetzt von grossen Rollen, wo du aber auch musst vor Ort sein. Also das ist ja dann selten so, dass ein Film einfach in Basel spielt, sondern er spielt dann vielleicht in der Türkei oder er spielt dann in einem anderen Land. Dann bist du einfach dort und dann hast du keine Zeit für anderes. Also kannst du gar nicht. Und das Absorbieren, da habe ich gar nie können, dem gerecht werden, weil ich das Radio und das Fernsehen und eben noch die lokale Schauspielerei hatte. Darum ist Film für mich eigentlich nie ein grosses Thema gewesen.
Jetzt Schauspielerei, Moderation, Radio oder Fernsehen, das hat ja irgendwo schon so einen roten Faden. Man steht vor Leuten oder Leute hören einem zu oder sehen einem. Jetzt bist du noch Schriftsteller. Hast 4 Bücher rausgegeben und passt das auch? Ist das auch ein roter Faden?
Oder ist
das auch gesagt hast, hey, ich habe das Talent auch noch?
Nein, gut, ob es ein Talent ist, bestimmen immer noch andere. Aber es hat damit zu, dass du die Kreativität kannst ausleben kannst. Die Welten, die dir im Kopf entstehen, kannst du schriftlich niederlegen oder kannst sie auf einer Bühne darstellen. Aber für mich geht das alles so ins Gleiche hinein. Und eben ein Theaterstück musst du zuerst lesen, bevor es kannst spielen kannst. Das ist wie ein Buch lesen. Also du musst die Welten, du musst eine Affinität dazu haben, sonst kannst du es gar nicht umsetzen. Darum ist das für mich eigentlich so eine ähnliche Richtung. Oder? Und Schriftsteller würde ich mir jetzt selber nicht bezeichnen. Ich kann jetzt einfach dürfen. Eben gut, wenn man im groben Rahmen sagt, man, ja, einer, der ein Buch schreibt, ist ein Schriftsteller. Aber ein Schriftsteller ist für mich noch etwas anderes.
Aber hast du doch mehr als eins geschrieben?
Ja, ich habe dafür 4 geschrieben, genau. Und das ist mir auch gelungen. Habe ich 10 geschrieben.
Aber im Moment ist es gut damit, oder?
Ich habe aufgehört mit Büchern, weil es ist für mich ein Zeitfaktor geworden. Weil seit mein Sohn auf der Welt ist, habe ich einfach die Zeit nicht mehr gehabt, weil ich immer zu oben geschrieben habe. Und jetzt, wenn ich zu oben daheim bin, möchte ich meine Zeit lieber mit meinem Sohn verbringen, als mit einem Buch schreiben. Aber ich weiss, es kommt wieder. Oder?
Wenn der Sohn grösser ist.
Oder ja, so, genau. Das kommt ganz sicher wieder. Ja. Mit dem Drang habe ich schon wieder irgendetwas zu schreiben und finde es auch lässig und es geistert mir Ideen um. Und ich tue es so ein bisschen auch noch bedienen, indem ich noch Theaterstück schreibe. Oder? Und das passt dann gerade noch rein, oder? Das sind dann statt 500 Seiten 60 Seiten. Oder?
Eben, Theaterstück schreibst du ja auch selber, oder? Zum einen grossen Teil.
Ja. Also ich schreibe meine Stücke eigentlich alle selber und habe grosse Freude daran. Ja. Jedes Mal einen riesen Bammel, weil du ja nie weißt, kommt das an. Oder? Weil wenn du ein Stück einkaufst, dann weißt du, und kaufst du es ein, weil du weißt, es funktioniert. Oder? Wenn du mehr von Ladies bist, dann kennt das die ganze Welt und du weißt, es gibt immer Leute, die das gerne und toll finden. Oder? Und gerne gehen schauen. Aber wenn du selber schreibst, weißt du bis zur Uraufführung nicht, kommt das überhaupt an. Und wenn du versagst, dann ist es natürlich so, dass alle sagen, hey, also das ist jetzt gar nichts gewesen, gell? Jetzt musst du nicht meinen, das kannst du auch noch. Ja.
Also als Schauspieler ist mir klar, wenn du mal das Theaterstück läuft, dann kommen die Leute und die applaudieren am Schluss. Der Vorlauf, bis das Theaterstück steht, also ich sage jetzt die ganze Probe, wie intensiv ist das? Wie lang ist das auch? Jetzt beispielsweise bei einem Stück bei dir jetzt.
Also das kann man eigentlich ziemlich genau definieren als Profischauspieler und das sind einfach die damit Geld verdienen, die dann 5 Wochen vorher auf der Probe.
Das ist
jetzt,
so.
Ja, das tönt jetzt noch wenig, aber das ist eigentlich sehr viel Zeit. Weil wir kennen das natürlich nur noch aus der Schülerzeit, wo wir Theater gespielt haben, haben wir einmal pro Woche Probe gehabt, am Donnerstag Nachmittag zum Beispiel, und dann haben wir ein halbes Jahr probt und dann irgendwann gegen Ende von der Probezeit ist es intensiver geworden, dann haben wir vielleicht auch noch das Wochenende dazu probt und dann aufgeführt. Als Profi tust du natürlich jeden Tag proben. Und dann ist das eine sehr kurze und intensive Zeit. Und auch mit dem Text geht relativ schnell rein, weil viele fragen mich, wie ist das mit dem Text? Das ist immer, da musst du eine wahnsinnige Begabung haben. Musst du nicht. Weil Text ist Prosa. Das heisst also, du hast auf einer Seite vielleicht 4 Sätze, die du musst sagen, oder? Du musst ja reagieren auf andere, oder? Und du gehst, so ist es zumindest bei meinen Proben, ich gehe immer noch 5 Seiten weit. Und die stelle ich stellen, die, pro Probe 5 Seiten. Die stelle ich stellen, die stelle ich proben und 5 Seiten Text an 4 Seiten, an 4 Sätze pro Seite. Also es sind 20 Sätze, die du musst können. Und dann gehst du so chronologisch vor, oder? Am Schluss kannst du das ganze Stück und das ist keine grosse Hexerei.
Das heisst, die Schauspieler und Schauspieler kommen. Kennen den Text gar noch? Ich habe gar noch nicht richtig auswendig gelernt, wenn du anfängst, oder schon?
Ja, also bei mir kommen sie den Text schon vorher über, aber relativ kurzfristig, weil sie erst schreibt. Und sie bekommen meistens den Text irgendwie 3-4 Wochen vorher, oder?
Und dann wird zuerst mal stöhnt er einfach an und dann ab Blatt oder so? Oder schon mit Requisiten?
Nein, man tut so vorzeichnen und es sind natürlich noch nicht alle Requisiten da, auch Möbel sind noch nicht da. Das tut man dann meistens am Boden im Proberaum aufzeichnen. So ist die Bühne, das wäre das Möbel und dann tut man das mit Klebeband anzeichnen, oder, dass man daran vorbeilaufen tut. Das wäre ein Steg, dann macht man Querstreifen, oder, damit man das weiss. Das wäre das Fenster und so weiter und so fort. Und dann fängt man dort in diesem Setting, fängt man zuerst mit dem Buch an zu spielen. Es gibt dann die Text schon auswendig in dem Moment. Aber die meisten haben das Textbuch noch dabei, weil meistens musst du zuerst Gänge schreiben noch. Also weißt du, ich gehe dann rechts um den Fernseher rum, um das zu sagen, und dann laufe ich noch wieder nach links und dann schreibst du das ein, oder? Und so lernst du ein Stück
nach. Du hast es selber geschrieben? Du kannst eh schon alles, oder falls du
gar nichts, ja. Ich merke einfach, mir fällt es einfach, mich daran zu erinnern, was ich geschrieben habe. Aber das hat einen grossen Vorteil, oder so zumindest erzählt man mir das von den Schauspielern, dass ich schon die genaue Vorstellung habe, wer wie was muss machen. Und das ist offenbar eine Erleichterung für Schauspieler, dass jemand genau weiss, wie man sich's vorstellt. Dann ist nämlich von der ersten Stunde eine klare Anweisung, wie du die Rolle musst spielen, wo du musst anstehen. Und das ist dann nicht nach jeder zweiten Probe wieder anders, bis man es dann gefunden hat.
Und der Proberaum ist gleich gross wie die Bühne, oder damit man sich zurechtfinden
kann? Der ist beim Kulturhaus Hebsen gleich gross wie die Bühne, da haben wir ein grosses Glück. Das ist insofern noch wichtig, als dass die Gänge, die du machst, auch wirklich das genau so lang sind. Aber es haben nicht alle das Privileg. Okay. Und ich habe es auch schon so in anderen Häusern, dass du ein kleines Räumchen zum Proben, oder? Und dann probst du auf diesem engen Raum und du bist in zwei Schritten, bist bei dieser Partnerin, wo du musst jetzt schwätzen mit ihr, und dann auf der grossen Bühne plötzlich merkst, du musst richtig säckeln, dass du da hinkommst. Und dann verändert sich alles wieder total. Also es ist bei uns 1:1.
Und die Stücke, die du schreibst, die rechts sind dann bei dir? Die kannst du eintragen lassen, oder wie läuft das?
Ja, die rechts sind bei mir und ich arbeite eng mit dem Bräuninger Verlag zusammen. Der übernimmt die dann auch und tut die als Verlag nachher auch nicht nur verlegen, sondern auch dann noch propagieren und weitergeben. Und dann eben gibt es immer wieder Stücke, die nicht anders gespielt werden, und da freue ich mich dann sehr. Da bekomme immer wieder Mails von irgendwo und sage, ja, möchten Sie gerne schauen? Wir haben da ein Stück von Ihnen, das wir dann aufspüren und so. Ich bin auch schon schauen und finde es auch lustig, wie Sie es dann umsetzen. Man muss aber auch loslassen können, weil du hast ja geschrieben, weil du eine ganz klare Vorstellung hast, wie es möchte. Und jede Schauspieltruppe muss sich für sich wieder neu interpretieren und den Sachen ganz anders darstellen, oder? Und dann muss man wirklich zwischendurch sagen, gut, ich hätte es jetzt nicht so gemacht, aber es ist trotzdem lässig, oder?
Wenn man zurückblickt auf die drei Stampe, ich sage, die drei grossen, die du hast, Moderation, also Radio, Fernsehen und Theater. Die Zeit, die wir hinter uns haben, Corona, ja. Ich meine, du bist recht froh gewesen, hast Radio und Fernsehen noch gemacht?
Total, ja, natürlich. Also ich habe ich nicht nur froh im Sinn von, ich habe jetzt zum Glück nicht nur nichts gehabt wegen dem, sondern eben, es hätte eine Menge Schauspieler gegeben, die gar nicht mehr machen können. Ich weiss von einer Menge von meinen Kolleginnen und Kollegen, die dann in einer Bar sind, gearbeitet, kellnern oder sonst irgendwie, damit überhaupt etwas reinkommt. Ich habe das Privileg gehabt, dass ich das so nicht müssen erleben musste. Aber mich hat vor allem schockiert, dass das passieren kann. Dass die Schauspielerei plötzlich wegen einem äußeren Umstand einfach nicht mehr präsent ist. Dass einfach nichts mehr geht. Tot ist. Also das hat mich schon recht schockiert, oder? Dass so etwas möglich ist.
Wie hat das Theaterszene in der Schweiz überstanden? Sind wir über gleichen Ort wie vorher?
Ja, erstaunlich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell wieder so gut geht. Und ich habe gedacht, es hat viel länger noch so Nachwirkungen. Hat es aber gar nicht. Im Gegenteil. Es ist so, wie die Leute drängen wieder total ins Theater rein. Aber ich glaube, es hat jetzt jeder die Nase voll von dieser ganzen Situation. Bei allem Respekt von dieser Pandemie, die man so hat müssen erleben, selbstverständlich. Aber jetzt ist, glaube ich, schon der Zeitpunkt, wo man sagt, so, jetzt ist gut. Jetzt haben wir unseren Obolus geleistet, es sind alle wieder gesund, wir haben ein gutes System und wir haben eine gute Linie gefunden. Jetzt wollen wir es wieder geniessen.
Ich sage es gegen das Ende von dieser Corona-Zeit, es ist eine Meldung gekommen, du übernimmst das Hebsen-Theater, jetzt heisst es Kulturhaus Hebsen. Das war eine logische Folge, oder?
Nein,
oder,
ja.
Oder eine kurze Geschichte, oder?
Wie müssen wir das vorstellen? Ist eine ganz lange Geschichte. Das ist wirklich über Jahre gegangen. Der Hebsen hat ja mich als Ersten überhaupt engagierter Schauspieler, damals schon. Und wir haben uns immer gut verstanden. Und der Hebsen hat zwei Töchter und die haben schon früh signalisiert, sie möchten nichts mit der Schauspielerei im Hut haben. Dann hat er schon seine Augen und Ohren offen gehalten und hat schon gemerkt, bei dem ist eventuell das Potenzial da. Er hat mir immer tolle Rollen gegeben. Er hat auch die Möglichkeit gehabt, dass ich meine eigenen Stücke aufführen durfte. Da hat wahrscheinlich schon daran gedacht, dass dann eventuell jemand übernehmen könnte. Und dann ist es konkret geworden, vom ersten Moment an, wo ich mein erstes Stück aufgeführt habe, mein eigenes, wo ich selber Regie geführt habe, geschrieben habe, mit meinen eigenen Schauspielern. Und es hat wirklich gut funktioniert im Hebsen-Theater. Und dann ist der Gedanke wahrscheinlich dann gewachsen. Und von dort haben wir uns immer wieder unterhalten. Aber es war ein langwieriger Prozess gewesen. Es war nicht einfach für ihn gewesen, loszulassen, das Ganze vorzubereiten, weil das ist einfach eben das Kind von ihm. Und niemand lässt gerne ein Kind ziehen und gibt es in andere Hände. Und insofern hat es 8 Jahre gebraucht, bis wir dann so weit gewesen sind, dass sie können übernehmen. Und dann ist gerade die Pandemie gekommen. Und dann ist die nächste Herausforderung gekommen. Dann sind wir eingestiegen im 2022, wo die Pandemie noch präsent war, im Sommer. Und haben am Anfang ein bisschen gelitten. Ich schwätze hier eben vom Hannes Barth, der das zusammen mit mir gekauft hat. Wir haben je 50% gekauft. Und haben dann aber relativ schnell gemerkt, doch es funktioniert. Am Anfang sicher, also ich kann nur von mir schwätzen, ich nehme an, der Hannes auch, schlaflose Nacht gehabt. Weil man denkt, jetzt hat man das Theater, aber die Pandemie ist noch da und die Leute kommen nicht. Du hast ja gesehen, an den Verkaufszahlen, die Ränge bleiben leer. Und du hast Geld investiert, aber plötzlich hat sich das schlagartig geändert. Und ich muss wirklich sagen, wir dürfen jetzt auf eine erfolgreiche Saison. Ist noch nicht ganz vorbei, aber wir dürfen schon mal auf die Bilanz oder Zwischenbilanz zurückschauen und sagen, doch, ist wirklich lässig. Und wir haben es geschafft, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Und das war ein grosses Ziel gewesen, dass wir das. Mit dem hätten wir nicht gerechnet. Ja.
Wie du hast gesagt, die beiden Töchter haben vom Hebsen haben nicht wollen, quasi einsteigen, Theaterspiel. Wie wichtig ist denn, dass man selber als Besitzer auf der Bühne ist mit dem das Gesicht ist, und geht ums Gesicht, also was nicht theoretisch möglich, man ist einfach so Theaterdirektor, jetzt sagt er so, und andere spielen.
Ja, also ich glaube, für so ein Haus wie das Kulturhaus Hebs ist es enorm wichtig. Also ich vergleiche das ein bisschen vergleichen mit der Gastronomie. Wenn du in ein Restaurant, in ein gutes Restaurant gehst, essen, erwartest, dass der Chef dort ist. Und dass er mindestens einmal an den Tisch kommt und sagt, guten Abend, schmeckt es, ist alles in Ordnung und so, ein kurzer Schwätz. Und du bist auch enttäuscht, wenn es dann nicht heisst, Herr Köhn, guten Abend, sind Sie da, oder? Sondern er ist dann nicht da, vielleicht ist er einmal in der Ferien oder so. Und ich glaube, das ist genau so das Empfinden, wenn man einem Theater muss haben, man muss eine Bezugsperson haben. Im kleinen Rahmen. Das Kulturhaus Hebsen ist ja mit seinen 351 Plätzen ein Kleinkunsttheater. Trotz der beachtlichen Zahl. Aber es ist ein Kleinkunsttheater und da möchte man einen Bezug haben zu einer Person. Auch wenn es ein regionales Theater ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht ein Schauspielhaus, wo man sagt, man kauft von Berlini und von Hamburg und die muss jetzt sehen, wie das sind Wahnsinn Schauspieler. Sondern da ist noch der regionale Bezug enorm wichtig.
Was sind so die Pfeiler, die wichtigsten Pfeiler, wenn du über das Jahr gesehen für das Kulturhaus Hebs, wo du sagst, also die haben falsch schon funktioniert, zum Beispiel also mein Mösli hat ja auch wieder stattgefunden. Das sind so Sachen, wo du sagst, die wir mal können behalten, vielleicht weiterentwickeln, wie auch immer, aber die sind wichtig für uns.
Ja, die wichtigsten sind die hauseigenen Produktionen. Das ist die Produktion im November, Dezember, Dialektkomödie, das mein Mösli und dann nachher die Frühlingsproduktion, die auch wieder eine hauseigene Produktion ist. Und das sind wirklich die, mit dem halt das Theater am Leben und über Wasser. Und alles andere ist noch Zugabe. Schön und toll, wenn es voll wird. Das ist immer die Intention und muss es auch sein, dass man erfolgreich kann weiter sich entwickeln, aber die Erfahrung zeigt, dass das sind die schwierigeren. Die macht man dann mehr reputativ, dass man dann sagt, man holt einen grossen Star, damit man kann sagen, der war übrigens bei uns am Haus gewesen. Weil es immer noch so ist, dass die Leute mit Dialektkomödien sagen, ja, bist du Theaterle? Ja, was machst du, gehst du Theaterle? Und wenn dann ein grosser Star kommt, oder, dann haben sie den nötigen Respekt vor dem Haus und sagen, ja, das ist eben ein richtiges Theater. Oder? Dass die so jemanden haben, finde ich wirklich lässig. Und das ist einfach für das Marketing gut. Ja.
Gerade will ich sagen, also oft heisst es ja so, es wird ein bisschen belächelt manchmal von gewissen Kreisen auch und so, ja, nein, also, und dann, ja, da gehe ich doch nie, ich gehe ins Stadttheater.
Ja, genau.
Das hörst du schon auch, oder? Ja,
das höre ich immer und das ist auch etwas, was ich gerne würde ein bisschen ändern, der Ruf vom Kulturhaus Hebsen. Man sagt sehr gerne Schwank, das hören wir nicht so gerne, weil der Schwank ist eben, das ist dann wirklich so Schenkelklopfen, hört man auch viel. Ich bevorzuge Dialektkomödie. Schlussendlich habe ich aber nicht den Anspruch, grosse Kunst zu liefern auf einer Bühne, sondern ich bin total erfüllt und glücklich, wenn Leute ins Theater reinkommen, Mundwinkel nach unten ziehen und sie gehen raus mit einem Strahlen und einem Lächeln auf der Lippe und
Zeit
sagen,
vergessen, gut unterhalten,
sind zufrieden und glücklich wieder. Ich habe 2 Stunden gelachen, ich konnte die Welt können draussen lassen und es ist mir jetzt völlig egal, was jetzt oben passiert, ich habe einen lustigen Oben gehabt. Aber nicht irgendwie, was hätte er uns mit dem Stück wollen sagen, was muss ich mir jetzt noch für Gedanken dazu machen, sondern einfach, hey, es ist sau lustig gewesen und das ist für mich die grösste Erfüllung. Und das fände ich schön, wenn die Leute das auch anerkennen, oder? Als Kunstform, wo man kann sagen, doch, das hat seine Berechtigung. Es muss ja nicht immer noch tiefgründig sein. Darf auch, habe nichts dagegen, aber nicht bei uns am Haus.
Das gibt es in anderen
Institutionen. Ja, gibt es andere, die auch finanziert werden. Und es nimmt mich dann Wunder, wenn sie nicht finanziert werden, ob sie bei diesem Programm würden bleiben würden. Ich möchte gleich nochmal sagen, zum hier vielleicht noch eine Klammer aufzumachen, so etwas machst du, wie es erfolgreich ist. Also das ist ein Erfolgsrezept, warum so Häuser, behaupte ich jetzt mal schweizweit, vielleicht sogar Europa oder weltweit, eigenständige Unternehmen, Theaterunternehmen, haben immer Dialektkomödie oder Komödie drin, weil es eben funktioniert. Das sind die Sachen, die die Leute sehen. Du hast ein volles Haus und das bringt das Geld. Und wenn du dir leisten kannst, dass du anderes Geld bekommst, dann kannst du dir auch leisten, vielleicht einen Schiller aufzuführen, was auch ganz toll ist, aber den hast du eben nicht voll.
Kannst du zu dem Thema Subventionen vom Kanton so kriegen
wir auch oder nicht? Nein, kriegen wir nicht. Das Haus ist eigenständig. Das ist ein Unternehmen, das sich selber muss tragen muss. Wir können selbstverständlich auch beantragen. Das wird aber nicht nur bewilligt. Oder im höchst seltenen Fall wird es bewilligt. Ist auch schon, muss ich fairerweise sagen. Aber das ist kein Garant. Man darf Anträge stellen. Aber wir tun uns eigentlich selber finanzieren.
Und wenn du siehst, wie andere Theater finanziert werden oder subventioniert werden.
Dann muss ich ganz ehrlich sagen, so mit dem nötigen Respekt, muss ich auch sagen, ich verstand nicht ganz die Intention dahinter, dass wenn man ein erfolgreiches Unternehmen hat, dann ist man eigentlich immer der, der am wenigsten Subventionen kassiert. Und je weniger Erfolg du hast, desto mehr überkommst du auch. Und das ist für mich ein Missverhältnis.
Da fehlt irgendwie der Anreiz
am Schluss. Ja, total. Aber ich finde, als Unternehmer sollst du gefördert werden, weil schlussendlich zahlst du auch Steuern, du bringst etwas, es gibt einen Mehrwert auf allen Seiten. Und ich möchte jetzt da gar nicht irgendwie ins Gärtchen einen Stein werfen oder dass es falsch verstanden wird von solchen, die subventioniert werden, die auch seine Berechtigung haben, die vielleicht eben jetzt ein breites Publikum ansprechen. Aber ich tue es lieber von dieser Seite definieren. Wenn du zu erfolgreich bist als Theaterunternehmen, wirst du überhaupt nicht unterstützt, weil es heisst, ja, du hast ja Erfolg. Und das ist für mich eine schwierige Ausgangslage, weil das macht es viel schwieriger, weil das ist ein bisschen wie Sponsoring. Oder? Wenn du im Sportsponsoring nicht FCB heisst, hast du fast keine Chance, irgendwo einen Sponsor zu finden, weil es dann eben heisst, ja, es gibt eigentlich nichts anderes als der FCB. Oder? Und insofern hat es da jedes Theater schwer, was erfolgreich ist im gleichen Segment.
Jetzt, wo du gleichzeitig nicht nur Schauspieler bist, sondern auch noch Besitzer, und noch ein Stück schreibst, änderst du die Art des Stücks? Also schaust du mehr auf das noch, du, was kommt jetzt da?
Nein, ja nicht. Ich durfte jetzt das 12 Jahre aufbauen und ich behaupte, oder zumindest hat es in den letzten Jahren immer so gewirkt, dass das Rezept, das ich anwende, dass auch das Richtige ist, dass die Leute sich amüsieren. Und das haben sie sich gewöhnt und das würde ich ja nicht verändern, weil sonst nachher sagen sie plötzlich, was will jetzt der auch noch das und das machen? Oder? Wieso macht er jetzt plötzlich ein ernstes Stück? Das möchte man gar nicht von ihm. Nein, das war überhaupt nicht meine Intention.
Gibt es eigentlich eine Missgunst so in der Theaterszene?
Nein, also Missgunst gibt es überhaupt keine. Ich bin sogar sehr glücklich darüber. Also zumindest nehme ich das wahr, jetzt regional, aber auch sagen wir interkantonal, dass keinem vom anderen schlecht schwätzt. Aber es hat vielleicht auch damit zu tun, jeder so sein Segment, das er bedient. Und Missgunst gibt es, wenn überhaupt, dass ich sie erfahre, eher vom Publikum vom anderen Theater, wo dann das Publikum vom anderen Theater wertet. Oder? Das ist das Einzige, aber sonst unter den Profis nicht im Geringsten.
Und weißt du, ist das der klassische Hebsen-Theaterbesucher oder Besucherin? Ja. Oder sind das Leute, die tatsächlich...
behauptet man, wobei...
an verschiedenen Orten schauen.
Also ich behaupte jetzt mal, man sagt immer, es gibt so die klassischen, eben die dort hingehen und die dort. Ich persönlich empfinde es nicht so, weil ich durch die anderen Tätigkeiten eigentlich den Mix von den Leuten noch gut kenne. Ich darf an Anlässe gehen, wo ich weiss, wer immer wieder gesehen wird. Und die sind sowohl bei mir im Theater, die sind auch in anderen Theatern zu sehen. Also ich glaube, kulturell interessierte Leute, die sind breit gefächert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich würde sagen, es gibt so die typische Hebsen-Zuschauer oder Zuschauerin oder die typische Theatergängerin vom Theater Basel oder so. Kann man immer finden, wenn man will. Aber im Grossen, in der grossen Masse, glaube ich nicht, nein.
Bei euch wird ja noch, ihr habt noch Gastronomie, bei euch kann man etwas trinken und etwas Kleines essen. Während dem Theater ist das etwas, was auch zum Erfolg beiträgt, finanziell, aber auch, dass die Leute kommen.
Auf beiden Ebenen und auf der dritten Ebene. Eben, die Stücke werden immer lustiger, je mehr du trinkst. Was aber nicht ein Leistungsausweis soll sein. Aber nein, das finde ich...
Der Rücksicht ist beim Schreiben vom Stück schon.
Genau, schon von Anfang an muss jede Person, die ins Theater kommt, mindestens so 3 Dezibel getrunken haben. Nein, Spass beiseite. Nein, das ist etwas Lässiges, finde ich, weil es macht das Theatererlebnis nochmal um eine Komponente reifer. Also ich finde das immer schön, wenn du jemanden ankommst, kannst du etwas konsumieren. Es ist einfach so. Es ist wie man zu oben Fernsehen schaut, ist es schöner, wenn man noch ein Glas Wein dazu hat und vielleicht noch ein paar Crackers, als wenn man nur vor dem Fernseher sitzt. Oder? Das macht das ganze Erlebnis nochmal anders und bringt es nochmal auf eine andere Ebene. Und das kann man im Kulturaushebsen eben gut. Oder? Und wir haben jetzt gerade unsere Weinkarten angepasst und wir sind mit den Preisen zum Teil sogar runter. Also es lohnt sich jetzt so oder so, dass man kommt.
Was bei euch aber auch ist, man sitzt recht kuschelig zusammen. Oder?
Ja.
Ich nehme an, das hast du auch schon gehört. Oder?
Das ist schön formuliert. Es gibt andere Institutionen, da sitzt man noch enger zusammen, möchte ich einmal dazu sagen. Und der Stuhlflexibilität ist mir nicht ganz so wie bei uns. Oder? Aber es ist tatsächlich so, das hat einerseits damit zu tun, dass du natürlich wirtschaftlich denkst und sagst, ja, du möchtest natürlich, wenn möglich, möglichst viele Leute drin haben, wie sich das nachher auch rechnet. Aber ich glaube, es ist ein guter Kompromiss bei uns. Wir sitzen 5 Leute am Tisch und die Stühle sind polstert. Selbstverständlich sind sie nicht die breitesten Exemplare, aber ich glaube, das reicht für jedes durchschnittliche Gesäß bei uns in der Region. Und so, dass man sich ab und zu mit den Schultern begegnet, kann ja auch schöne Komponenten haben, je nachdem.
Was würdest du gerne zu dir noch ins Theater holen, wenn du es wünschen könntest?
Oh, das ist eine gute Frage, aber das habe ich mir gesagt, noch gar nicht so Gedanken gemacht, weil ich bin wirklich einer, der auf vor allem die Hausproduktionen setzt. Ich möchte natürlich grosse Künstler im Musiksegment noch ankriegen. Also ich fände sich grossartige Chris de Burgh, das ist so meine Zeit noch, oder? Also das wäre ein Traum. Oder? Wir sind jetzt am Johnny Logan dran, oder? Das ist auch toll, das ist noch eben zu Zeiten von Hitparade. Michi, wo wir eben mit Kassettchen haben müssen aufnehmen, das kennen die Jungen heutzutage das nicht. Ist das. Du hast nicht können abstreamen, wenn du willst. Und die mal kennenzulernen, das ist natürlich immer ein grosser Traum, aber so im schauspielerischen Segment bin ich jetzt gerade überfordert, sondern mir denen sagen, hey, nein, lieber einfach mit denen arbeiten, die ich kenne und mit dem Ensemble, das ich habe.
Du hast ja immer wieder Comedians auch im Kulturhaus Hebsen. Ja. Du hast eben Theaterstücke, wir müssen, das funktioniert alles, sage ich jetzt, ein bisschen mit der gleichen Technik. Ja. Wenn jetzt ein Sänger oder eine Sängerin kommt oder eine Band, wie Chris de Burgh oder so, lenkt das denn das Equipment, das du hast, oder bist du dann vor einer Herausforderung?
Also, nein, also das haben wir auch schon gehabt. Also wenn dann natürlich Musiker kommen, dann muss man Equipment dazu mieten. Also das lenkt nicht das, was wir dort haben, oder? Also tut man dann auch aufwendige Techniker aufbieten und so weiter und so fort, damit man natürlich auch Voraussetzungen schafft, dass professionell geschafft werden kann. In diesem grossen Rahmen. Oder? Und meistens sind sie auch noch anspruchsvoll. Also sie wissen dann ganz genau, also du bekommst einen 76-seitigen Vertrag, wo jedes Kabel aufgezeichnet ist und aufgeschrieben ist, was sie müssen, damit es nachher auch funktioniert. Aber das ist dann für so Persönlichkeiten auch der Wert, dass man es macht.
Jetzt kommt in der Sommer, jetzt haben wir die erste Saison hinter euch, da kann jetzt sicher mal, du hast fast schon ein bisschen eine erste Bilanz gezogen, sind offensichtlich sehr zufrieden, das ist ja toll, oder, wenn man so kann starten. Gibt es aber im Sommer Sachen, wo du sagst, wo du jetzt schon weißt, hey, die Sommerzeit, die Sommerpause, die müssen wir nutzen und schauen, dass wir dann rechtzeitig bereit sind und dann gibt es zwei, drei Neuerungen.
Absolut. Also man muss natürlich jetzt das Haus auch ein bisschen wieder auf den neuesten Stand von der Zeit bringen. Nicht, dass es veraltet ist, aber es ist natürlich eben, das kommt auch, wenn du dich vorwärts bewegen willst, musst du halt immer investieren, auch in Neuerungen. Etwas, was sich jetzt im Moment aufdrängt, ist die ganze Lichttechnik und ich rede jetzt nicht einmal von der Scheinwerfer, sondern einfach im Haus selber, man kann sich vorstellen, um so einen Saal erhellen, braucht es richtig viel Licht und das ist veraltet und dann müssen wir auf LED umschalten und das kostet richtig viel Geld, das wir jetzt investieren müssen. Wir werden den Saal neu streichen, das wird dann das Publikum feststellen, weil das Licht stellen sie ja nicht fest, oder? Sagt keiner, oh toll, LED-Lämpchen haben wir jetzt da drinnen, oder? Das ist ja selbstverständlich, dass der Saal einfach immer hell ist, wenn man kommt. Und wir werden den Saal neu streichen, das werden wir machen, wir werden im Eingangsbereich ein paar Veränderungen machen, das wird aber alles sukzessive jetzt aufgebaut. Das ist jetzt das erste Segment in diesem Sommer. In einem Theater kann man immer nur im Sommer renovieren oder erneuern, weil sonst ist es ja im Betrieb. Und dann werden wir Jahr für Jahr werden wir alles ein bisschen erneuern. Dann kommt sicher eben mal eine PA-Anlage dazu, dass wir auch den Ton noch aufmotzen und noch mehr machen und so weiter und so fort. Aber da kann man so viel Geld ausgeben mit so Sachen. Das ist man ganz schnell bankrott. Das muss man also mit viel Geduld.
Das ist und priorisiert und sagt, was ist tatsächlich
wichtig. Genau, wichtig, was ist relevant. Oder? Ja, und es gibt auch Sachen, die sind auch vorgegeben. Also allein vier polizeilich, oder? Also da musst du einfach Investitionen machen, die werden dir aufgedrängt. Da hast du gar keine Wahl. Das musst du machen. Und das ist einfach Sicherheitsstandard. Und allein das kannst du recht viel Geld verschlingen. Ich meine, einfach das Beispiel aus der Luft. Du bist ja zum Beispiel verpflichtet, Feuerlöscher zu haben. Oder? Und in so einem Theater kann man sich vorstellen, gibt es also eine Menge Feuerlöscher. Und die müssen regelmässig gewartet werden. Einfach aus Sicherheitsgründen, was auch richtig ist. Aber das kostet dann richtig Geld, die zu warten. Oder? Und wenn das wieder ansteht, dann kannst du gar mal tief in den Sack reinlängen. Oder? Also das kostet halt richtig Geld. Ja.
Wir könnten wirklich noch lange reden. Was siehst du eigentlich in 10 Jahren?
In 10 Jahren sehe ich mich hoffentlich in diesem erfolgreichen Theaterunternehmen, immer noch glücklich und zufrieden, mit einem Lächeln auf den Lippen. Nicht, dass ich reich geworden bin, sondern immer noch kann sagen, ich schreibe immer noch am Ende der Saison schwarze Zahlen, ich darf meinen Traum leben. Ganz sicher werde ich nicht mehr ganz so intensiv hoffentlich arbeiten, wie jetzt gerade im Moment. Oder? Es ist immer noch mein Traum, muss ich sagen, das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, an einen Arbeitsort am Morgen gehen und vom gleichen Arbeitsort zu oben wieder zurückzukommen. Sondern für mich ist es immer von A nach B, von B nach C, von C nach D und dann wieder zurück auf A. Und da freue ich mich drauf, wie das eine gewisse Ruhe reinbringt. Und vielleicht, wer weiß, habe ich dann auch mal, irgendwie mal so viel Erfolg, dass ich kann sagen, jetzt bleibe ich auch mal unter der Woche 2 Tage weg, um einfach zu oben zu spielen und das wäre dann auch schön. Aber das ist alles Zukunftsmusik.
Gibt es etwas, was du bis jetzt gar noch nicht gemacht hast und sagst, hey, das würde ich ehrlich gesagt mal gerne auch noch mal ausprobieren?
unter der Woche einfach mal frei nach Gusto. Indem man einfach sagt, jetzt habe ich Lust, mit der Familie mal 4 Tage ins Piemont zu reisen. Es ist jetzt Mittwoch, aber das ist mir völlig egal. Ich habe ein erfolgreiches Unternehmen. Ich kann mir das jetzt leisten, den Mitarbeiter anrufen und sagen, ich bin jetzt 4 Tage weg. Läutet mir an, wenn irgendetwas Wichtiges ist. Und sonst lasst mich in Ruhe. Aber das ist das Privileg, wo ich nicht weiss, ob es jemals in Kraft wird treten. Aber wenn aber nach
Träumen, du schaffst
es. Ja, so das wäre ein Traum von mir, dass es so erfolgreich ist, dass ich mir das könnte leisten könnte.
Ja. Herzlichen Dank, Dani. Ja, am Schluss stelle ich immer ein paar Fragen noch, ganz spontan. Und du gibst einfach spontan Antworten, ohne Hemmungen, ohne Mut. Wir sind off the records. Also von dem her ist das alles nicht so ein Thema. Welchen bekannten Schauspieler hast du überhaupt nicht gern? Also was sagst du, dann muss ich abstellen. Sei es Film oder Film abstellen oder Theater, da gehe ich nicht schauen.
Nein, ich sage es nicht, wer das ist, aber ich habe auch solche. Also ich finde aber immer, das ist eine Geschmackssache. Und wie es eine Geschmackssache ist, muss man ja nicht meinen, ich wüsste, wer gut und wer schlecht ist. Aber es gibt solche, die mag ich nicht und dann behalte ich es auch für mich.
Auf was kannst du überhaupt nicht verzichten in deinem Leben?
Ich glaube, ich bin einer, der gerne arbeitet. Ich glaube, ganz aufs Arbeiten könnte ich nie verzichten.
Du bist mit der Vespa unterwegs, kannst du denken, du sagst auf die Vespa?
Nein, ich bin ein leidenschaftlicher Dörffahrer. Also in erster Linie, wenn das du ansprechen, dann ist mein Lieblingsmarke ist Triumph. Und wenn ich auf dem Dörf sitze, ist das ein herrliches Gefühl. Vespa fahren ist auch schön, will ich gar nicht irgendwie kleiner machen, aber für mich ist das höchste Gefühl auf meiner Triumph, durch die Welt zu cruisen.
Wie oft schaust du am Tag aufs Handy?
Viel, wenn es nach den Aussagen von meinem Umfeld geht. Ich merke es selber gar nicht mehr. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich natürlich, weil ich viel unterwegs bin, ist das so quasi mein Büro. Und dann habe ich noch einen iWatch, das sucht es immer am Handgelenk, dann schaut man automatisch wieder aufs Handy. Ich glaube schon viel, ja.
Du bist so viel in Basel, glaube ich, in der Schule früher. Du bist jetzt bei Elbängen aufgewachsen. Was war dein Lieblingsschulfach?
Ich glaube, dazumal war es Zeichnen gewesen. Einfach, weil wir schon etwas kreativer können ausleben. Die anderen waren okay für mich. Und ja, Mathematik habe ich glaube nicht so gerne.
Wenn du unendlich viel Geld hättest, was würdest du machen?
In erster Linie würde ich es sicher einmal anlegen. Also, damit das unendlich viele Geld nicht einfach so verschwindet. Und dann würde ich es wahrscheinlich aufteilen unter den Menschen, die mir viel bedeuten. Plus natürlich, das muss man auch, wenn es einem gut geht, auch etwas abgeben an solche, die es nicht so gut geht. Also spenden, ganz sicher, auf jeden Fall.
Aber mit Geld umgehen, das kannst
du? Ich kann sehr gut mit Geld umgehen. Ich bin nicht der Finanzexperte, für das habe ich Experten an meiner Seite. Und das Lustige daran ist, bei mir im Kulturhaus sind ja der Hannes Barth als Banker im Verwaltungsrat, ich und mein Vater. Und mein Vater ist auch ein erfolgreicher Unternehmer. Und ich bin der Geizigste. Und jedes Mal, wenn sie sagen, das müssen wir uns anschaffen, bin ich der, der sagt, hey, nein, das machen wir nicht. Brauchen wir das wirklich und so. Und sie machen sich auch lustig über mich, dass sie das nie erwartet hätten, dass ich der Geizigste bin von allen und so aufs Geld schaue.
Wenn eine berühmte Persönlichkeit könntest treffen, für ein Nachtessen oder was auch immer, tot oder lebendig, wer wär's?
Peter Sellers. Peter Sellers ist der Darsteller von der Rosa Rote Panther. Der hat ist für mich der Inbegriff von Humor. Er hat so einen feinen, ganz präzisen und unglaublichen Humor. Und auch in der Darstellung vom Typ, auch wie er ist. Also das, mit dem wäre ich gerne mal zusammengekommen.
Man vorher schon mal darüber geredet, was der richtige Moment ist oder die richtige Entscheidung im Leben. Gibt es auch eine, wo du sagst im Nachhinein, hey, die bereue ich, das hätte ich nicht machen sollen?
Es gibt sicher viele Sachen, wo ich sage, das hätte ich nicht machen sollen. Etwas bereue ist die andere Frage, weil ich glaube, man lernt aus solchen Situationen. Und wenn man etwas bereut, kann man auch etwas Positives daran abgewinnen, weil man dann sagt, so mache ich es nie mehr. Aber wenn du nicht da noch wärst, hättest du gar nicht gemerkt, was du nicht machen sollst. Also insofern bereue ich nicht, aber es gibt sicher Momente, wo wir bleiben, wo ich sage, da bin ich nicht stolz drauf. Aber die möchte ich so nicht wiederholen.
Für was würdest du mit in der Nacht aufstehen? Was müsste passieren?
Du meinst, aus das Wasser lösen, das so ab 50
Grad ist? Selbstverständlich. Ja. Ich nehme an, da stehst du mehrmals auf.
In erster Linie natürlich sofort für die Familie. Ich habe gerade letztens vor 2 Wochen das erlebt, dass meine Frau auf den Stegen gestolpert ist, mitten in der Nacht, und den Stegen drauf gefallen ist. Das ist ein Schreckmoment. Da bin ich innerhalb von, das hätte ich selber beeindruckt, das hätte ich mir zugeben, bin ich innerhalb von 1,5 Sekunden bei ihr gestanden. Einfach so Situationen natürlich, wo bin ich gerade sofort auf. Das stand ich in der Nacht auf. Aber ich stand in der Nacht auch auf, wenn ich eine gute Idee habe für ein Theaterstück. Das ist auch gerade letztens passiert, weil ich genau weiss, wenn ich es jetzt nicht aufschreibe, dann werde ich es wieder vergessen. Und das ist jetzt 1,5 Wochen her, wo ich die Idee hatte für mein neues Theaterstück. Und dann bin ich einfach am 3:30 Uhr am Morgen aufgestanden, weil ich davor schon von nachdenken und so. Und dann bin ich aufgestanden und habe 1,5 Stunden dran geschrieben und bin dann wieder ins Bett und bin zufrieden, habe ich es gemacht, weil ich gewusst habe, wenn du es jetzt nicht machst, dann vergiss es.
Also ich muss dann schauen und dann versuche ich herauszufinden, welches ist der Moment gewesen, wo ich aufgestanden bin dafür.
Das nehme ich dir aber beim Wort. Und wenn sie triffst, bekommst du für die nächste Produktion 2 Billette gratis.
Gut, dann probiere ich das. Ja, also herzlichen Dank, Dani von Wattenwil. Alles Gute weiterhin mit dem Kulturhaus Hebsen und viel Erfolg bei allem, was du machst. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen.
Hoffentlich im Theater, Michi.
Ganz sicher im Theater.